Liebe. Liebe ist ein sehr vielschichtiger Begriff. Und in einem Nachschlagewerk habe ich folgende Formulierung zum Thema Liebe gefunden. Jetzt komme ich da allerdings nicht weiter. Könnten wir ein Bild haben? Wunderbar. Nach engerem und verbreitetem Verständnis ist Liebe ein starkes Gefühl mit der Haltung inniger und tiefer Verbundenheit zu einer Person oder einer Personengruppe, die den Zweck oder den Nutzen einer zwischenmenschlichen Beziehung übersteigt und sich in der Regel durch eine entgegenkommende tätige Zuwendung zum anderen ausdrückt. Liebe kann unabhängig davon empfunden werden, ob sie erwidert wird oder nicht. Also, wenn du in dieser Formulierung von Liebe den Eindruck hast, dass da noch nicht alles drin eingepackt ist, dann hast du selbstverständlich recht. Der deutsche Begriff Liebe, der muss für so viele Sachen anhalten, dass es sich schon fast nicht mehr fassen lässt. Eine Mutter liebt ihr Kind. Zwei Menschen machen Liebe. Gemäss den Verkaufszahlen lieben Schweizer Erdbeer-Gumpfi mehr als alles andere. Und das ist alles der Begriff Liebe, der da mitschwingt. So unterschiedliche Sachen können mit Liebe gemeint sein. Und es kann darum nicht verwundern, dass der Begriff Liebe ein bisschen abgegriffen ist. Die alten Griechen, die haben es da ein bisschen besser gehabt. Die haben eine ganze Reihe von Begriffen gehabt, für das, was wir im Deutschen alles mit Liebe übersetzen. Und so quasi das Trügestirn, die drei Hauptbegriffe, die Griechen hatten, sind Eros. Dann noch eine Philia. Oh, da. Philia. Und als drittes noch Agape. Eros, Philia und Agape. Wir können heute Morgen natürlich keine umfassende Begriffsstudie jetzt an dieser Stelle machen, aber so viel sei auf jeden Fall einmal gesagt. Eros, das meint die oft kurzfristige und auch begehrende Liebe. Wenn Eros zwischen zwei Menschen ist, dann wird eine Beziehung angenehm, berauschend, vielleicht sogar auch richtig prickelnd. Konstanz, Treue und Verlässlichkeit, das ist aber nicht so die Sache von Eros. Philia hat eine ganz andere Qualität. Philia meint die gebende Liebe, meint die Freundschaft. Philia meint die Liebe, die auf den anderen ausgerichtet ist, die das Gute für den anderen im Blick hat. Das ist die Liebe, die man Philia nennt bei den Griechen. Und dann gibt es noch den Begriff Agape und das ist dann nochmal viel radikaler. Agape meint die Liebe, die sich bedingungslos hingibt. Agape gibt, ohne vorher mal zu rechnen, ob denn da auch etwas zurückkommt. Agape lässt sich auch von Enttäuschungen nicht einfach komplett niederwerfen. Agape bleibt auf Kurs. Auch dann, wenn Gefühle vielleicht einmal nicht so mitschwingen oder kurzfristig durcheinander kommen. Das ist Agape. Und heute Morgen gehen wir der Frage nach, wie in unseren Beziehungen, die wir haben, zwischenmenschlich, vielleicht unter vier Augen, aber auch da in der Kirche, in der Gesellschaft, wo wir sind, wie unsere Beziehungen von einer Kultur von der Liebe können, prägt sie. Weil eins ist nämlich klar, die Bedeutung von Liebe kann man eigentlich überhaupt nicht überschätzen. Und für die letzten Sonntag da waren mit Hans-Jörg Forster oder auch am Donnerstagabend, denen ist vielleicht der Satz vom Hans-Jörg aufgefallen, wo er zwei, dreimal gesagt hat, Leben ist Liebe und Liebe ist Leben. Die Bedeutung von Liebe kann vermutlich gar nicht überschätzt werden. Wo Jesus einmal nach der wichtigsten und bedeutungsvollsten Sache überhaupt gefragt worden ist, da ist die Diskussion, die daraus entstanden ist, letztlich auf eine ganz einfache Formulierung rausgelaufen, auf die Formulierung, die viele von uns kennen: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, ganzer Seele, übersetzen andere, mit aller deiner Kraft, mit deinem ganzen Verstand, und du sollst deine Mitmenschen lieben wie dich selbst. Jesus hat gesagt, dass in diesen wenigen Worten Kernaussagen von der ganzen Bibel zusammengefasst sind. Und Nebenbemerkung: Das Neue Testament ist in Griechisch geschrieben worden. Und der Begriff, der an dieser Stelle vorkommt, ist der Begriff Agape. Die radikale, die ganze, die schenkende, die investierende Liebe. Das ist da gemeint. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft, mit deinem ganzen Verstand, und du sollst deine Mitmenschen lieben wie dich selbst. 1500 Seiten Bibel in so wenigen Worten zusammengefasst. Ich finde, das ist schlicht genial. Und wenn wir das jetzt im Kopf haben, das Doppelgebot von der Liebe, wie man ihm auch sagt, dann merken wir, es sind vor allem drei solche Ankerpunkte, wo definiert werden in dem Text rein. Das ist Gottes Liebe. Das ist die nächste Liebe. Und das ist als drittes die Selbstliebe. Das hat Jesus. Die 1500 Seiten Bibel sind zusammengefasst in einem dreifachen Aspekt von Liebe, Liebe und Liebe. Offensichtlich ist es aber gar nicht so einfach, im Gleichgewicht mit diesen drei Ankerpunkten zu sein. Weil es ist nämlich so: Dein Leben, mein Leben, ist sozusagen wie eine Hängematte zwischen die drei Ankerpunkten eingesetzt. Es ist gar nicht so einfach, da im Gleichgewicht zu bleiben. Und wenn du von deiner Persönlichkeit her eher vielleicht zu einem so einem moralisierenden und vielleicht auch fordernden Frömmigkeitsstil und Glauben neigst, dann ist der Weg vielleicht auch kurz. Zum Behaupten, dass Christsein vor allem heisst, anpacken und insofern auch Nächstenliebe. Einfach mal da angehen. Anpacken und Nächstenliebe. Ist mir vor kurzem ein relativ bekanntes Gebet aus dem 14. Jahrhundert in die Finger gekommen. Ich bin ganz ehrlich gestanden, ein bisschen erstaunt, dass ich das so viele Jahre überlebt habe. Da heißt es: Christus hat keine Hände, nur unsere Hände, um seine Arbeit heute zu tun. Er hat keine Füße, nur unsere Füße, um Menschen auf seinen Weg zu führen. Christus hat keine Lippen, nur unsere Lippen, um Menschen von ihm zu erzählen. Er hat keine Hilfe, nur unsere Hilfe, um Menschen an seine Seite zu bringen. Ich glaube, die Worte sind gut gemeint. Aber sie schiessen schlussendlich doch krachend am Ziel vorbei, weil sie eigentlich nur da bleiben. Und wenn man es ein bisschen unqualifizierter möchte sagen, dann muss ich sagen, die Worte sind eigentlich Quatsch. So. So kannst du nicht glauben. Richtig ist, dass Nächstenliebe ein ganz wichtiger Teil vom Glauben ist, von einem konkreten, von einem gelebten Glauben. Aber Christi beschränkt sich nie und nimmer nur auf Nächstenliebe, sonst kommen wir automatisch hier auf unserer Hängematte in eine bedrohliche Schieflage, wenn es nur noch um das geht. Und einer, der schon Mitte letzten Jahrhundert ganz energisch auf diese Schieflage hingewiesen hat, war der amerikanische Psychoanalytiker Erich Fromm. Er hat auch in Bezug übrigens auf die Stelle bei Jesus gesagt, nur wer sich selber genug liebt, kann überhaupt andere lieben. Ich bin sicher, die meisten von uns haben den Satz schon irgendwo mal gehört, in der einen und anderen Form. Nur wer sich selber genug liebt, kann auch andere lieben. Die Ideen von Fromm sind mindestens hier in der westlichen Welt ganz stark in unseren Köpfen verankert. So stark, dass doch manchmal tatsächlich so weit führen kann, dass Menschen glauben, wenn ich mich nur selber genug liebe, dann werden sich Probleme in unserer Ehe schon auflösen. Und dann merken wir, dass auch ein Ansatz von Erich Fromm zwar gut gemeint ist, aber uns einfach unter einem anderen Aspekt plötzlich in eine bedrohliche Schieflage einbringt. Und dass es dringend zu klären ist, ob der Satz «Sie lieben sich» heisst, dass sie den anderen lieben oder dass jeder einfach sich liebt, oder? Sie lieben sich. Der Pim schaut mich gerade so verständnislos an, gell? Wenn der Pim und Miriam sich lieben und das heisst, der Pim liebt sich und Miriam liebt sich, dann ist das noch nicht viel, gell? Das muss ich weitergehen. Also, Pim, ich finde einfach, du eignest dich besonders gut als Beispiel. Entschuldige. Also. Ich glaube, wir haben das verstanden, oder? Sobald ich den Fokus nur noch da anlege, kommt die Hängematte einfach auf eine ganz andere Art und Weise in eine bedrohliche Schieflage. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das heisst eben nicht, lieb einfach zuerst und vor allem einmal dich. Das heisst aber umgekehrt auch nicht, lieb die anderen mehr als dich. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Da geht wie selbstverständlich davon aus, dass eine Selbstliebe bei uns einfach mal zu finden ist. Dass das die normalste Sache der Welt ist, dass wir eine Selbstliebe haben. Und wenn wir das einmal ein bisschen empirisch beobachten möchten, dann merken wir, das ist auch so da. Muss man mal eine Gruppe zwei- oder dreijährige Kinder beobachten. Unser Enkel ist jetzt gerade zu alt, oder? Da drückt das schon überall durch. Beim Verteilen vom Znüni vergisst er sich nie. Kein Problem, oder? Selbstliebe, das kennen wir automatisch. Und natürlich gibt es Menschen, die sich selber nicht lieben können. Und wenn das der Fall ist, dann ist wirklich ein grosses Problem da. Das ist so. Aber, und wenn wir da in einschlägige Studien einschauen, dann ist die Tendenz in unserer Gesellschaft ein andere. Geht in eine ganz andere Richtung. Immer mehr Menschen neigen in unserer Gesellschaft zu einer ungesunden Selbstliebe. Und die Fähigkeit, sich ins Denken, in die Argumentation, ins Handeln, in die Situation des anderen einzusetzen zu versetzen, hat in den letzten 20 Jahren dramatisch abgenommen. Der Ulmer Psychiater, der Markus Spieker, er hat auf das hingewiesen. Er hat gesagt, Moll, da ist es. Entschuldigung, ich nicht, natürlich den Manfred Spitzer, nicht den Markus Spieker. Markus Spieker ist auch interessant zum Lesen. Aber da reden wir vom Manfred Spitzer. Und dabei wäre genau die Fähigkeit, sich in andere einzusetzen, in seine Situation, in sein Denken, so entscheidend, dass Nächstenliebe wirklich gelebt werden kann. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Es ist wichtig, dass du eine gesunde Selbstliebe hast. Gott hat dich richtig gut gemacht. Schau dich mal an. Wirf mal einen Blick auf die Fähigkeiten und das, was Gott in dich hingesteckt hat. Und du hast alle Grund, dich zu mögen. Selbstliebe. Du musst ihn nicht so umkippen wie ein Cristiano Ronaldo, oder? Ich habe mir schon mal überlegt, wie lange steht der eigentlich vor dem Spiegel, gell? Bis er so frisch geschniegelt und wie für einen Schönheitswettbewerb auf den Fußballrasen kommt. Ich glaube, das ist jedenfalls lang. Und wenn du sein Interview mal lesest, dann merkst du, er liebt Fußball. Aber was er wirklich über alles liebt, ist sich selber. Das wäre ungesunde Selbstliebe. Nächstenliebe, oder? Bewahrt uns davor, in ein ungesundes Mass an Selbstliebe abzudriften. Das korrigiert uns sozusagen. Eine gesunde Selbstliebe ist hellwach. Eine gesunde Selbstliebe sieht die Bedürfnisse der anderen und nicht nur die eigenen Bedürfnisse. Eine gesunde Selbstliebe kann zugunsten von einem anderen auch mal zurückstehen. Das, was übrigens Eltern und insbesondere junge Eltern Tag für Tag machen, zugunsten von jemand anderem zurückzustehen. Wenn du das dritte Mal in der Nacht aufstehen musst und dann das dritte Mal auch noch so einen Pfund da in den Windeln drinsteckst, oder? Dann hat das nichts mehr mit Begeisterung zu tun. Dann ist es Liebe. Liebe, die zurückstehen kann zugunsten vom Wohl vom anderen. Dein Leben, mein Leben wird getragen von einer guten Balance von Nächstenliebe und Selbstliebe, die Balance, die da zwischen ihnen immer wieder wahrscheinlich neu justiert werden. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Aber das ist ja bekanntlich noch nicht die ganze Aussage dort in der Bibel. Da gibt es noch den dritten Liebesanker, der dich quasi gegen oben am Göttlichen festmacht. Und den Liebesanker kannst du nur erkennen, wenn der Blick ein bisschen aufgeht. Gell? Wer so komplett auf sich selber fokussiert ist, der hat gar nicht den Blick für die Sache ringsherum. Und wer komplett in der nächsten Liebe aufgeht, hat schlicht und ergreifend keine Zeit, sich auch mal über diesen Gedanken einmal noch ein bisschen, über diesen Anker ein bisschen Gedanken zu machen. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Da merken wir, dass die Liebe zu Gott, zu dem dritten Anker, dass das nicht einfach eine optionale Sache ist, sondern etwas, wo dein ganze Leben, dein ganze Sein daran angehängt ist. Wenn du in deinem Leben etwas möchtest bewegen, dann wirst du immer wieder mal erleben, dass dich nicht alle mögen. Und wer da in einem guten Ausgleich ist, wird durch das nicht einfach komplett erschüttert werden. Eine tiefe Liebe hat das Wohl vom anderen im Sinn und fragt nicht so sehr nach den eigenen Befindlichkeiten. Und gell, wenn du es wieder ganz praktisch machen willst, sag deinem süßen Söhnli, deinem allerliebsten Töchterli, ihm zu gut, gell? Einfach mal nein. Und du wirst in der Zeitspanne, wo man mit der Eieruhr gar nicht mehr messen kann, weil es so kurz ist, in der Beliebtheitsskala von deinem Kind dramatisch abstürzen, mindestens kurzfristig. Auch bei meinem Enkel beobachtet. Ich weiß gar nicht, von wem der abstammt. Versuch, Unbequemes auszusprechen, auch gegenüber Erwachsenen. Und es wird gar nicht viel anders laufen. Ganz egal, wie jetzt du sagst. Und wie gut, wenn dann jemand sagt, ich liebe dich. Meine Liebe gilt dir. Ich bin immer wieder schockiert, wie schnell Menschen sich die Liebe aufkündigen Und wenn das passiert, dann brauchen wir unbedingt eine Liebe, die stärker ist als Gefühl. Und eine Liebe, die den Augenblick überdauert. Agape-Liebe. Gott bietet uns die Agape-Liebe an. Und wir können darauf reagieren. Er sagt, ich liebe dich. Ganz egal, was andere dir gerade bereit sind zu geben oder bereit sind zu entziehen. Und was vielleicht noch schwieriger ist, es kann Punkte in deinem Leben und auch in meinem Leben, da können wir uns zumal selber nicht mehr lieben. Ich weiss nicht, wie oft, dass ich in der Seelsorge schon den Spruch gehört habe, das kann ich mir nicht verzeihen. Ich hasse mich dafür. Den Satz habe ich schon so oft gehört. Und wie gut, wenn denn da ein Gott ist, der sagt, egal, ob du dich im Moment selber kannst lieben, egal, ob andere dich lieben, ich liebe dich. Der Erste, der gesagt hat, ich liebe dich, das war Gott und nicht irgendein Mensch. Gott hat zuerst gesagt, ich liebe dich. Das Gebot, das Doppelgebot der Liebe, ist eigentlich eine Einladung, auf die Liebe von Gott zu reagieren. Und zu sagen, wenn du sagst, ich liebe dich, dann wird auch ich sagen, ich liebe dich. Die Liebe zu Gott oder die Liebe zwischen Gott und Mensch, das war nie als Einbahnstoss gedacht. Liebe. Also es ist gar nicht so einfach, im Ausgleich zu bleiben da. Und es ist sicher gut, wenn du lernst, dich selber zu reflektieren und einmal zu schauen, was da passiert mit diesen drei Ankerpunkten. Und es ist gut, wenn du dich auch von anderen reflektieren lässt. Weißt, viele Sachen über uns selber können wir lernen, wenn wir lernen, uns selber ein bisschen zu beobachten, uns selber ein bisschen zuzuhören. Versuch doch mal selber zuzuhören. Manchmal gar nicht schlecht. Ab und zu wirst du staunen und denken, was erzählt denn der für den Käse? Und dann merkst du, da muss etwas korrigiert werden. Und andere Sachen, die sehen wir aber nicht selber. Und da ist es so entscheidend, dass Menschen uns etwas sagen. Dass Menschen uns reflektieren. Aber das müssen wir selbstverständlich auch zulassen. Es ist einfach, sich in sich selber zu verlieren. Und weißt, wenn du dir selber zuhörst, dann entdeckst du vielleicht mal Sätze, wo du sagst, und du sagst, die Anbetungszeit, die hat mir jetzt richtig gut getan. Die Anbetungszeit hat mir jetzt richtig gut getan. Und ich denke, das ist schön. Und die Anbetungszeit darf einem richtig gut tun. Aber im nächsten Augenblick musst du auch fragen, um wer geht es jetzt auch schon wieder in der Anbetung? Geht es jetzt um mich? Um meine Befindlichkeit? Um meine Gefühle? Oder geht es vielleicht um Gott? Und dann ist ein Korrektiv notwendig. Oder nimm einen anderen Satz. Nimm irgendeinen Satz aus deinem Leben. Die Arbeit da, die gibt mir viel. Die Arbeit mit dem Kind, die gibt mir unheimlich viel. Solange du das so formulierst, oder, bist du immer noch bei dir selber. Die Arbeit gibt mir viel. Und sobald du fragst, gibt die Arbeit auch jetzt in dem Fall dem Kind viel, dann swipst du automatisch von der Liebe, die nur auf dich fokussiert ist, in die Art von Liebe, die mit Philia und Agape genannt wird. So entscheidend, dass wir uns das fragen. Der Satz, das bringt mir nichts, gell? Das ist zu einem eigentlichen Renner geworden, zu einem richtigen Brüller. Der Satz, das bringt mir nichts, wird permanent irgendwo gebracht. Kannst dich für alles entschuldigen mit dem Satz, das bringt mir nichts, alles, was von dir Engagement verlangt, alles, was von dir verlangt, vielleicht aus dem Ecke von der Selbstliebe mal ein bisschen rauszukommen. Sag, ja, das bringt mir nichts. Ja, dann bleibst du da sitzen. Es Schon wenn du aber die Frage stellst, was bringt es am anderen? Was sind Bedürfnisse am anderen? Kommst du wieder von Eros Richtung Philia und Agape über. Agape heisst, meine Sachen treten zurück. Es geht einmal nicht mehr um meine Befindlichkeit, nicht mehr um meine Lust. Es geht ums Wohl vom Gegenüber. Und Agape-Liebe, hast du schon vorher erwähnt, lässt sich nicht enttäuschen, weil sie das Größere im Blickfeld hat. Ich bin immer wieder mal unterwegs oder eingeladen in irgendwelche Gesellschaften, wo man mich noch nicht so gut kennt oder gar nicht kennt. Und meistens geht es nur ein gewisses Weile, bis irgendwie durchsickert, dass ich Pfarrer bin. Und wenn das passiert, dann gibt es ein ganz interessantes Momentum. Ich habe schon davon berichtet. Und eine Sache, die dort dann immer wieder kommt, fast mit der Regelmäßigkeit, das auch in den Weg stellen kannst, ist der Satz, ich bin so enttäuscht von den Kirchen und von den Christen. Leute haben einfach das Bedürfnis, wenn sie einen Pfarrer mal lebendig vor sich haben, und einen lebendigen Pfarrer, mal zu sagen, dass sie enttäuscht sind von Kirchen und Christen. Und weil die Aussage so viel kommt, habe ich mir unterdessen eine Standardantwort formuliert. Ich sage dann in dem Fall immer, oh ja, ich auch. Die Frage ist, ob das überhaupt so wahnsinnig tragisch ist, wenn ich manchmal von Christen und von Kirchen enttäuscht bin. Die Frage ist tatsächlich, ob das so furchtbar tragisch ist. Der Erste, der doch Grund gehabt hätte, enttäuscht von den Gläubigen zu ihnen auf die Distanz zu gehen, ist doch Jesus gewesen. Hat ihn das daran gehindert, die tiefe Liebesbeziehung zu seinem himmlischen Vater zu pflegen? Nein. Hat ihn das daran gehindert, den Menschen in seinem Umfeld mit einem unbeschreiblichen Mass von Liebe zu begegnen? Nein. Es hat ihn nicht daran gehindert. Hat ihn das gehindert, Gemeinschaft zu haben mit denen, die ihn so bitter enttäuscht haben? Nein. Nein. Und nochmal nein. Weißt du, die bedürftige Erosliebe, die nur fordert, die geht schnell den Bach ab, wenn einmal die Lust und die Befriedigung weg ist. Dich aber an dieser Liebe orientierst, die man mit Agape und Philia benennt, dann geht die Liebe weiter, auch dort, wo es schwierig ist. Und sicher ist, dass es für gute Beziehungen und für eine starke Gemeinschaft eine Kultur der Liebe braucht. Und zu dieser Kultur der Liebe braucht es eine gesunde Selbstliebe und es braucht quasi als Korrektiv, als Justiermaß, eine nächste Liebe. Und die nächste Liebe und die Selbstliebe brauchen darüber rein. Die Liebe, die noch viel tiefer geht und stärker ist. Die Liebe, die uns zuerst erreicht, bevor wir darauf reagieren können. Die Liebe zu Gott. Der Ankerpunkt. Liebe ist Leben. Und Leben ist Liebe. Eine gesunde Selbstliebe. Ein gesundes Maß an Nächstenliebe. Eine tiefe Liebe zu Gott. Und mit dem Gedanken möchte ich hören. Und mit dem Gedanken gehen wir auch ins Abendmahl. Und ich lade dich ein, jetzt einfach vor dem Abendmahl, einen Moment für dich nachzudenken und dich zu fragen, wie sieht es eigentlich mit meiner inneren Balance aus? Wie steht es mit meiner Selbstliebe? Ist das in einem guten Mass? Müsste ich da vielleicht auch mal tiefer bohren? Bin ich vielleicht aber auch darüber ausgekippt? Und müsste Korrektur haben mit der nächsten Liebe? Ich frage dich, wie steht es mit der nächsten Liebe, mit dem Seil, wo quasi da an den Ankerpunkt übergeht? Und fragst dich vielleicht einen Moment, wie steht es mit meiner Gottesliebe? Und dann lass einfach zu dir reden, durch den Heiligen Geist. Himmlischer Gott, wir laden dich ein, dass du redest zu uns. Wir laden dich ein, dass du zumindest in unsere Mitte hineinkommst. Dass du unser Denken formst. Dass du uns zu einer gesunden Selbstliebe, zu einer tiefen und herzlichen Nächstenliebe und zu einer starken Liebe zu dir hinziehst und hinführst. Wir brauchen dich und wir brauchen dein Reden, auch jetzt gerade. Amen.